Yes, danke Band. So schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Wir sind in unserem Monatskapitel Hebräer 12. Und gerade vor der Predigt habe ich mit vor dem Gottesdienst habe ich mit jemandem geredet und er hat gesagt, hey, er liebt das so, dass ein Kapitel, ein Monat. Er hat noch nie so viel wie in diesem Jahr sich mit der Bibel befasst und gelesen und Neues entdeckt und Neues erforscht. Und wenn ich so Sachen höre, dann geht mein Herz auf. Weil genau wegen dem machen wir das. Was du da hörst am Sonntag, das ist ein Bruchteil von dem, was der Text für Schatz beinhaltet. Das ist eine Meinung, ein Gedanke. Und ich wünsche mir, dass wir dürfen als Kirche mit diesen Bibeltexten unterwegs sind und dass wir eben auch dürfen Bibeltexte anschauen dürfen, wo man vielleicht sonst nicht gerade so als erstes in eine Predigt reinnehmen. Und genau so ist es mir auch heute gegangen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe schon lange nicht mehr so gekämpft in den Vorbereitungen. Weil ich einfach gefunden habe, das ist so für mich ein schwieriger Text. Nicht vom Verständnis her, sondern was soll ich aus dem Text rausnehmen? Vieles ist schon gesagt worden. Vieles sind so basic Sachen. Aber es hat mir extrem gut getan. Ich bin selber wieder mal herausgefordert worden. Ich habe alle Bibelkommentare zusammengekramst und ich hoffe, dass du heute Morgen etwas mitnehmen kannst für dein persönliches Leben. Und wir sind eben in dem Kapitel vom Hebräer 12 und ich finde das brillant. Der Übertitel, den wir dem Kapitel gegeben haben, ist «Entschlossen vorwärts gehen». Und was wir in diesem Kapitel sehen und im Hebräer 12 sowieso immer wieder sehen, ist, dass Gott geht entschlossen vorwärts. Und das ist mir mega wichtig als Basic. Wenn wir die ganze Bibel anschauen, den ganzen Heilsplan, den Gott hat, da gibt es für mich nicht ein besser und ein schlechter, auch das Alte Testament und das Neue Testament, sondern der Autor schafft es auf eine brillante Art und Weise, einen Bogen zu spannen vom Anfang bis zu dieser Zeit, wie er aufzeigt, was Gottes Wille und Gottes Plan und seine Wege sind. Und das finde ich etwas sehr Spannendes zum Anschauen und Lesen. Er will, dass wir in unserem Glaubensleben vorwärts kommen. Und was gibt es besser? Und manchmal macht er das ganz praktisch, wie letzten Sonntag, in diesen Versen, die Joy gebracht hat. Ich liebe so Versen, die sind so praktisch. Du kannst sie nehmen und eins zu eins probieren umzusetzen. Ich habe es für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst, was so seine Aussagen gewesen sind in diesen Versen. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden. So etwas Geniales, wo du im Alltag kannst unterwegs sein und dir überlegen, wenn du in eine Situation ankommst, was vielleicht einen Konflikt gibt, hey, wie kann ich da jetzt ein Friedensstifter sein, genau in dieser Situation? Was heisst, selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Söhne oder Töchter Gottes genannt werden. So etwas Praktisches, so etwas Geniales. Richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Achtet auch darauf, dass sich niemand ein unmoralisches Leben führt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. So genial, so praktisch. Und der Joy hat letzten Sonntag gesagt, hey, probiert ihr etwas rauszunehmen von dem und direkt im Alltag umzusetzen. Eigentlich, als ich so ein bisschen in der Krise war von meiner Vorbereitungszeit, habe ich gedacht, komm, wir hocken doch einfach zusammen und jeder erzählt, was er von diesen Versen können umsetzen in den letzten Wochen. Wäre auch mal spannend, wäre sicher auch cool. Ich weiss nicht, wie begeistert ihr wäret. Aber es ist einfach lässig, wenn man so praktische Hilfestellungen hat, wie man kann im Glauben entschlossen vorwärts gehen. Und jetzt kommen die darauf folgenden Versen, wo es um etwas ganz anderes geht. Es ist zumal nicht mehr praktisch, sondern es geht um einen Vergleich, den der Autor macht. Und zumal macht er einen Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Bund. Zwischen dem Bund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat und dem neuen Bund, der entstanden ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und er schreibt das in diesem Text. Und der Hintergrund von seinem Schreiben ist, dass er eigentlich Angst hat, dass die Gläubigen wieder zurückfallen in das Judentum, in den alten Bund rein. Und das kommt immer mal wieder gedruckt, das durch in dem Hebräerbrief. Und das ist ganz krass, wie er nachher eine Warnung ausspricht im Hebräer 6, wie es im Neuen Testament vielleicht noch ein, zwei Mal, wo es so scharf und so klar ist. Und so einen Text würden wir jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade in eine Predigt nehmen, aber es ist eben auch cool, dass wir so Texte zusammen anschauen können und zusammen lesen. Lass uns das lesen, die Warnung, die er sagt im Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Denn eins steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Denn mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal. Ich tue schnell das Mikrofon wechseln. So, da bin ich wieder. Und das finde ich extrem. Also das ist recht ein heavy Text, den wir jetzt da zusammen gelesen haben. Und man muss sich ja vorstellen, dass die, die der Brief geschrieben wurde, das sind mehrheitlich, also man geht davon aus, mit grosser Wahrscheinlichkeit Juden gewesen. Und man hat den Text an die geschrieben. Und das Krasse ist, die sind seit 1710 Jahren haben die in diesem alten Bund gelebt. Das hat Joy letztes Mal auch alles schon gezeigt mit diesen Opferungen. Das war ihr Leben gewesen. Das war ihre Kultur gewesen. Und das ist nicht heute wie die Kirche hat im Kulturellen noch irgendwo einen kleinen Platz am Rand, sondern das ganze alltägliche Leben war bestimmt gewesen von Religion. Das war ihre Identität gewesen. Seit Generationen, dass sie in diesem Bund gelebt haben. Und wenn man das von diesem Blickwinkel her betrachtet, ist es krass, wenn ein Jude Ja gesagt hat zu Jesus. Weil das hat für ihn bedeutet, damals mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass er aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden ist, dass er verfolgt worden ist, dass das vielleicht sogar sein Leben gekostet hat. Weil er ist aus dem Volk wie ausgeschlossen worden, weil er gesagt hat, hey, das, was wir jetzt 1710 Jahre gelebt und gemacht haben, das gilt für mich nicht mehr. Ich habe jetzt meinen Erlöser gefunden, Jesus. Und das ist so etwas Eindrückliches, was das bedeutet, wenn ein Jude zu Jesus umgekehrt hat, gerade in der damaligen Zeit. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass die Gefahr eigentlich gross war, dass die jetzt rückfällig geworden sind. Ich meine, bei uns heute in Europa, wenn wir uns für Jesus entscheiden, das hat vielleicht im Moment keinen grossen Einfluss auf unser gesellschaftliches Leben. Auf unser anderes Leben hoffentlich schon. Aber du wirst jetzt wegen dem nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist mir einfach nochmal eingefahren, was es bedeutet hat, damals Ja zu sagen zu Jesus. Die Menschen haben den Preis gezahlt. Und manchmal ist der höchst erdenkliche Preis. Sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Sie sind gestorben als Märtyrer, weil sie Ja gesagt haben zu Jesus. Und da kommt die Warnung von dem Autor. Es ist verständlich, wie viele von uns würden sagen, hey, ich wende mich ab von Jesus. Wenn das bedeutet, Jesus nachzufolgen, den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Ich bin nicht bereit, mit meinem Leben zu zahlen. Und das haben sie damals auch gekannt. Und darum sagt er, hey Leute, wenn ihr das alles erkannt habt und erlebt habt, dann haltet an dem fest und kehrt und geht nicht wieder zurück zum Alten. Weil wenn ihr das macht, kreuzigt ihr wie Jesus nochmal. Und ihr verwerft das, was Jesus eigentlich für euch da hat. Und eine Frage, die ich mir einfach gestellt habe, Nathanael, was bist du bereit für einen Preis zu zahlen, zu dem Jesus nachfolgen? Wir müssen vielleicht nicht mit uns, also jetzt hier in Europa, nicht um unser Leben fürchten, aber auch uns kostet es einen Preis, um Jesus nachzufolgen. Und ich will dir die Frage heute Morgen weitergeben. Was bist du bereit, für einen Preis zu zahlen? Was ist dir Jesus wert? Und das hat nicht zu tun haben mit irgendwelcher Selbstkasteiung und ich muss mich jetzt erniedrigen und was weiß ich nicht was. Sondern ganz praktisch, im alltäglichen Leben, in der Nachfolge. Was sind deine persönlichen seelischen Bedürfnisse? Und wo weißt du, was der Wille Gottes über deinem Leben ist? Wo auch die Bibel sagt über deinem Leben und du lebst vielleicht nicht drin, weil dir der Preis zu hoch ist. Wo du sagst, hey, einmal im Monat einen Sonntag in die Kirche investieren, das ist mein Maximum. Mehr bin ich nicht bereit zu zahlen. Gratis mitschaffen. Was auch immer, whatever. Vielleicht jetzt auch gar nichts mit der Kirche zu tun, aber frag dich das mal. Wo zahlst du einen Preis? Und wie hoch darf der Preis sein für dich, für das, was Jesus für dich da hat? Jetzt wollen wir zusammen in den Bibelvers hineingehen und den zusammen lesen. Es ist ein längerer Text. Und zwar steht eben in Hebräer 12, Vers 18 bis 21, wo es um den alten Bund geht. Und nachher Vers 22 bis 24, wo es um den neuen Bund geht. Lass uns zusammen lesen. Nun habt ihr Gott ja auf eine ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunklen Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr zu hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Krasser Text. Eins kann ich euch sagen, ich glaube, Ehrfurcht vor Gott hätte man diesen Leuten nicht mehr teachen müssen. Ich glaube, das haben sie verinnerlicht. Sie haben gesehen und erlebt, wie allmächtig und heilig der Gott ist. Das ist der alte Bund, den er beschreibt. Und jetzt kommt der neue, was heißt: Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Etwas, was mir da aufgefallen ist, und ich spannend finde, was heisst, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind. Ich habe mir immer so ein bisschen die Frage gestellt, was ist eigentlich mit diesen Leuten vor Jesus gewesen? Im Alten Bund, vielleicht hast du das auch schon gestellt, vielleicht ist es für dich klar. Und der Hebräer gibt uns eigentlich eine Antwort. Und zwar ein Kapitel vorher, im Hebräer 11, sagt er, dass der Glaube von diesen Männern und Frauen Gottes, von Abraham, von Mose, von Jakob, dass der ihnen zu Gerechtigkeit verholfen hat. Also auch sie sind Gerechte, die schon bei Gott sind. Sie sind schon vollendet. Und das finde ich noch recht interessant, weil sie ja eigentlich vor Jesus gelebt haben. Aber der Hebräer zeigt das klar auf, dass sie eigentlich bei Gott sind. Das finde ich spannend zu sehen, zu lesen, wie eben die Verknüpfungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Und bei diesen ersten drei Versen vom Alten Bund, wird uns mit einem Schlag die Kluft auftun. Was passiert, wenn ein heiliger, allmächtiger Gott ein sündiges Volk besucht? Wenn Herrlichkeit und Heiligkeit mit Sünde zusammenkommt? Da passiert etwas. Und sie mussten aufpassen, was sie machen, was sie sagen, dass sie nicht gestorben sind vor dem heiligen Gott. Dass sie dem Berg nicht zu nahe gekommen sind und so weiter und so fort. Es heisst, sogar Mose hat zittert vor Angst. Mose, der schon so viel Gotteserlebnis hatte. Es muss ihm nochmal ganz neu eingefahren sein, dort an dem Berg Sinai, wo Gott kommt und seinem Volk das Gesetz gibt. Und das ist mir etwas wichtig, was ich am Anfang schon kurz angedeutet habe. Vielleicht denkst du, ja super, wieso hat denn Gott überhaupt den alten Bund gemacht? Wieso ist nicht direkt Jesus gekommen? Und da möchte ich einfach sagen, ich kann nicht antworten auf alle Fragen. Und Gott ist Gott und Gott ist vollkommen und er macht keine Fehler. Also wir dürfen wissen, der alte Bund, das ist nicht ein Fehler oder etwas Unvollkommenes, sondern das ist genauso vollkommen wie der neue Bund. Und genauso ein Teil von dem ganzen Heilsplan, wo Gott sich gedacht hat, wie dass er die Menschheit kann erlösen und retten. Ein Gedanke, den ich mir gemacht habe, ich habe Gott wieso gesagt, ja wieso? Wieso ist nicht direkt Jesus geschickt? Und mir sind dann so Gedanken gekommen, ich habe gedacht, ja, wenn jetzt einfach gerade Jesus gekommen wäre, wir Menschen, wir sind ja manchmal so selbstgerecht. Wir hätten alle das Geschenk wahrscheinlich nicht annehmen können, weil wir gedacht haben, ja super, das schaffen wir doch selber. Aber wir können einem Volk zuschauen, wie es 1700 Jahre probiert, das Gesetz zu erfüllen und wir sehen, es keiner schafft es. Und wo kein Gesetz ist, übrigens gibt es auch keine Verurteilung. Und das heisst, das Gesetz von Gott ist ewig. Also das hat schon immer Bestand gehabt und es hat auch immer Bestand. Aber wir sind dank Jesus nicht mehr unter dem Gesetz. Und wir wissen jetzt, hey, da haben so viele Leute haben probiert, das Gesetz zu erfüllen und keiner hat es geschafft. Und dann ist der Tag X gekommen, in der Menschheitsgeschichte, wo Jesus kommt und alle Sünde auf sich nimmt. Und zwar nicht nur die zukünftige oder die gegenwärtige, sondern auch die war. Das ist einfach der Tag und ich bin froh, darf ich also im neuen Bund hineinleben. Und der Autor sagt auch, hey, der neue Bund ist so viel besser für uns Menschen. Aber das bedeutet nicht und gibt uns nicht irgendwie ein Rechtsgefühl, der alte Bund ist schlecht oder Gott hat einen Fehler gemacht. Sondern er ist ein Teil in dieser Heilsgeschichte, wo Gott einen brillanten Plan ausgearbeitet hat, wie er mit uns Menschen wieder in die Gemeinschaft kommen kann. Nachdem das zerstört worden ist, durch das, dass wir gesündigt haben. Sind ihr noch dabei? Super. Und ich möchte dir das vereinfacht probieren zu erklären mit Strom. Wer von euch schon mal im Technorama war? Da gibt es doch so die Stromshow, oder? Das ist noch cool. Ich weiss, ich war mal als Kind, ich habe ein Bild mitgebracht. Und da macht es so Blitz. Und du siehst das und es wird dir gesagt, der Strom, der da fließt, der langt locker, um dich zu töten. Und zwar ein X-Faches. Also es ist tödlich, der Strom. Wirklich tödlich, wenn der durch dich durchfließen würde. Und hast du gewusst, dass in einem Blitz so viel Energie drin ist, dass man könnte eine kleine Stadt mit Strom versorgen? Das ist krass, die Energie, die in so einem Blitz drin ist. Auf jeden Fall hätte die Stärke von diesem Strom Kraft, um dich zu töten, und zwar locker. Du wirst, ja, ich muss es euch nicht vorstellen, aber du wirst so verdampfen wie. Du wirst gerade so verdampfen, und es wäre nicht mehr viel von uns übrig, wenn so Strom würde durch uns durchfließen. Und etwa so stelle ich mir das vor, das Bild, das mir geholfen hat, ist der heilige Gott. Das ist so eine Macht und so eine Energie und so eine Power, dass wenn der auf uns treffen würde, sind die Leute gerade gestorben, weil sie dieser Gegenwart zu nahe gekommen sind. Aber das hat einen Grund gehabt, weil sie geerdet gewesen sind. Sprich, das Bild von der Erdung ist das Bild von der Sünde in unserem Leben. Wenn wir Sünde haben, und Sünde ist nichts anderes, als dass du in deinem Leben Sachen lebst, die nicht im Willen von Gott sind, und das haben wir alle, dann sind wir geerdet. Ihr kennt, oder, die grün-gelben Erdungskabel. Das heisst, dann fließt der Strom durch uns durch und er entfaltet in dem Sinn seine Kraft und du bist einfach tot. Und das ist das Bild, das mir ein bisschen geholfen hat. Wenn wir Sünde haben, wenn wir geerdet sind und mit dem heiligen Gott in Verbindung treten, dann ist das, kann das für uns einfach tödlich sein, weil das vertreibt sich einfach nicht. Heiligkeit, Vollkommenheit mit unserer sündigen Natur. Ihr schaut mich alle so krass an. Hey. Und Gott hat sich immer gewünscht, um Gemeinschaft zu haben mit seinen Menschen. Das ist der Grund, wieso er uns geschaffen hat. Er hat wollen mit dir und mir Gemeinschaft haben. Und das hat er gehabt im Garten Eden. Und dann ist die Sünde ins Leben reingekommen und er hat das nicht mehr können. Er hat nicht mehr können Gemeinschaft haben mit uns so face to face. Aber er hat es immer probiert. Er hat gesagt, hey, baut mir ein Zelt. Und er... Das ist krass, der Gott, der im Himmel oben wohnt, sagt, baue mir ein Zelt, ich will mitten unter euch wohnen, am Volk Israel. Und sie haben ihm das Zelt, die Stiftshütte gebaut und er ist dort reingekommen, wohnen, weil er wollte bei seinem Volk sein. Und aber auch dort, das war nie so vollkommen gewesen. Sie haben nur die Priester in das Heiligtum hineingehen, das haben wir auch letztes Mal gehört mit der Opferung. Und sie haben immer müssen schauen, dass sie möglichst rein sind, also dass all ihre Schuld auf diesen Opfer ist. Weil sie sonst eben in Gefahr getreten sind, dass sie gestorben sind. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester ins Allerheiligste hineingehen. Sie haben ein Seil um den Bauch gebunden, weil sie nicht gewusst haben, wenn der irgendwo noch Sünde hat, wo er noch nicht gebusst hat, darüber, der wird nicht mehr rauskommen. Weil dort drin war die Gegenwart Gottes so stark gewesen, dass er hätte können sterben. Und dann hätte ihn ja niemand mehr anders reingehen können. Das ist noch, ja, eben, ihr müsst euch nicht alles vorstellen, was ich heute sage. Auf jeden Fall sehen wir, der Gott hat immer den Wunsch gehabt, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben und uns näher zu sein. Und das hat etwa 1673 Jahre gedauert. Und nachher ist der Tag X gekommen, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. Wo er die ganze Schuld weggetragen hat. Wo er das letzte Opfer, das geopfert worden ist. Und manchmal denke ich, wir sind so, die einen vielleicht schon lange im Glauben und wir haben das schon so viel mal gehört und es ist irgendwie so alltäglich für uns. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst machen, was das für unser Leben bedeutet. Dass da einer gezahlt hat für unsere Sünde und unsere Schuld, damit wir frei sein können, damit wir in Gemeinschaft treten mit dem Gott. Das ist unglaublich, unvorstellbar. Und lass uns das nicht als etwas Selbstverständliches anschauen, sondern lass uns immer wieder bewusst machen, was er für einen Preis gezahlt hat, damit wir heute dastehen können. Wenn wir mit ihm verbunden sind und sagen, hey, ich bin frei, ich bin rein, ich bin heilig, ich bin ein Kind von dem Gott im Himmel. Und das ist der neue Bund, den wir in dem zweiten Teil von dem Text lesen. Und man merkt, der Autor, er probiert so richtig Werbung zu machen. Und er zählt nochmal all das Herrliche auf, wo uns erwarten wird. Ich werde jetzt nicht im Detail auf all die Punkte eingehen. Das würde wieder Rahmen sprengen. Aber was der Neubund beinhaltet mit Engeln und dass wir wieder alle einander werden sehen im Himmel und so weiter und so fort. In dieser heiligen Stadt Zion, an dem Berg und in dieser heiligen Stadt Jerusalem. Und er sagt, hey, bleibt an dem neuen Bund dran. Es lohnt sich. Geht nicht wieder zurück ins Alte. Und manchmal haben wir so, vielleicht so Gedanken, denke, dialogisch bleiben wir in dem. Also, wie kommen wir darauf, um wieder ins Alte zurückzugehen? Aber dann hilft es uns eben zu wissen, aus was für einer Identität die rausgekommen sind. Und dann merken wir manchmal, hey, wir sind genau gleich. Das hat Joy letztes Mal auch gesagt. Hey, manchmal gehen wir genau gleich wieder in den alten Bund rein und probieren irgendetwas zu wursteln, aus Leistung, aus Gott zu gefallen oder was weiß ich. Und dann müssen wir wieder merken, es bringt es so nicht. Schlussendlich ist die Gnade und das eine Opfer, das Jesus vollbracht hat. Um nochmal zu dem Bild zurückzukommen vom Technorama und dieser Stromshow. Der Punkt ist eben folgender. Wenn du isoliert bist, wenn du auf dem Fundament, du kannst das nächste Bild bringen, von der Isolation stehst, dann kann der Strom durch dich fließen und das macht dir nichts. Sondern es ist ein recht cooles Gefühl. Es kribbelt. Und das ist das Bild. Wenn Jesus dein Fundament ist, dann kannst du wieder in Beziehung treten mit dem Gott im Himmel. Und die Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, heisst, es lebt in dir. Sie lebt in uns. Und früher war das unvorstellbar. Das sind einzelne, auserwählte Menschen, wie ein Mose. Und heute ist es für jeden Mann zugänglich. Durch Jesus Christus. Weil du kannst auf dieser Isolation stehen von der Gnade, von dieser Versöhnung, von dieser Vergebung, die Jesus Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Und du kannst in Gemeinschaft treten mit dem Gott im Himmel. Und er kann dich brauchen, dass die Kraft weiterfliessen kann. Ich kann das Bild nochmal an. Und auch noch andere Menschen können gesegnet werden durch das. Beim Mann ist es einfach nicht so spektakulär, weil er nicht so kurze Haare hat. Aber man sieht, es stellt sie auch ein bisschen auf. Kolosser 1, 27, was heisst? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und das ist etwas, wo ich anfangs so viel davon begriffen habe. Aber ich habe gemerkt in meinem Leben, dort, wo ich bereit bin, den Preis zu zahlen und meine eigenen Bedürfnisse auf die Seite stellen und dem Jesus nachfolgen, dort erlebe ich immer mehr und mehr, wie die Herrlichkeit in mir zum Vorschein kommt und wie andere Menschen durch das gesegnet werden dürfen. Und da bin ich noch so am Anfang. Hey, wenn du in der Bibel liest, was Gott vorhat mit dir, wenn er sagt, ihr werdet grösser als ich da habe, das ist genau, wie wir zu dem Kanal werden von seiner Herrlichkeit. Und das sind wir. Das sind wir. Aber wir müssen uns entscheiden. Und eines Tages heisst es in der Bibel, werden wir alle vor dem Gott stehen. Und dann wird es darauf ankommen, wie viele Opfer das du gebracht hast, wie viel du geleistet hast für ihn. Nein. Das Einzige, was dann wird zählen, ist, stehst du auf dem Fundament, auf dieser Isolation, wo Jesus Christus ist. Das ist das Einzige, was Bestand hat, ob wir vor Gott bestehen oder nicht. Du kannst alles andere wegtun. Und das checken wir manchmal nicht. Also ich nicht. Vielleicht du manchmal auch nicht. Und das probiert der Hebräer zu sagen, hey, schlussendlich geht es nur darum, hast du Ja gesagt zu Jesus? Hast du dich entschieden, dein Leben mit ihm zu leben? Hast du das Geschenk vom Glauben, von der Liebe und von der Vergebung angenommen? Auf welches Fundament bauen wir unser Leben? Das ist so eine entscheidende Frage. Weil manchmal sind wir, also ich bin manchmal in dieser Spannung drin. Der Jakobusbrief sagt, hey, Glaube ohne Werk ist tot. Also nur Glauben nützt auch nichts. Und du bist in dieser Spannung drin von einfach nur Glauben und Gnade und gleich aber auch, hey, lass uns etwas bewirken und etwas machen für das Reich Gottes. Und ich bete immer wieder um Weisheit, weil der Punkt ist der, wir müssen einfach das tun, was Gott will, dass wir tun. Und nicht aus uns selber raus. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das rauszuspüren, was ist jetzt dran, Gott? Und ich bete, dass ich Gnade habe, dass ich Weisheit habe, dass ich Offenbarung habe in meinem Leben, in dem, was ich tue. Und ich ringe mit Gott immer wieder und frage Gott, was ist das, was du willst, dass ich tue? Ich habe noch einen letzten Vers, den ich mit euch lesen will. Und zwar heisst das im 1. Korinther 3, Vers 11 bis 17. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Und das ist das erste, das Wichtige und das Entscheidende. Aber es geht noch weiter. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Denn der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf das Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Und das zeigt genau das auf. Die erste und für mich entscheidende Frage ist, was ist dein Fundament? Kannst du sagen, ja, ich stehe auf dem Fundament vom Glauben an Jesus Christus. Ich stehe auf dem Fundament, dass ich kann sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Und ich nehme die Vergebung an, die er für mich am Kreuz erwirkt hat. Dass du wieder kannst Gemeinschaft haben mit dem Gott. Aber ein zweiter Punkt ist, wie baust du auf dem Fundament? Weil wenn du als junger Mann Christ wirst, so wie ich, dann hast du so viel Zeit, wo du kannst bauen. Und das ist ein riesen Geschenk. Und ich frage mich immer wieder, wo soll ich bauen, wie soll ich bauen, was soll ich bauen? Und ich bitte Gott, dass er uns Weisheit schenkt als eine Kirche, wo das wir bauen sollen. Wo das wir weitergehen sollen. Und ich will für dein Leben beten, dass du Erkenntnis darüber hast in deinem Leben. Wo das du sollst bauen, wo das dein Platz ist. Ich bitte darum, dass wir Erkenntnis darüber haben, wo wir mit Stroh und Schilf bauen. Wo wir in dem alten Bund drin sind und aus Selbstgerechtigkeit aus etwas am Anwursteln sind. Wo wir in unserem Egoismus raus und aus uns selber raus, um uns selber verwirklichen bauen. Das wird alles verbrennen, es wird nicht Bestand haben. Das Einzige, was Bestand haben wird, ist das, dort, wo wir im Willen von Gott laufen können und das bauen, was er will bauen. Und das wünsche ich mir, dass wir da als Kirche vorangehen dürfen. Dass wir uns ausstrecken immer wieder zu dem Gott im Himmel und sagen, schenk mir Weisheit, schenk mir Erkenntnis und schenk mir Offenbarung. Ich will mit einem Vers schliessen, was Paulus gesagt hat, oder was Gott zum Paulus gesagt hat. 2. Korinther 12, 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist so ein Geheimnis. Und so oft laufen wir aus dem raus. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist so ein Geheimnis, liebe Freunde. Und ich weiss nicht, wo du stehst, aber wir werden jetzt eine lange Worship-Zeit haben, wo du einfach kannst vor deinen Gott kommen und dir die Fragen stellen. kannst du sagen, mein Fundament ist Jesus Christus. Wenn du das nicht kannst, dann ist Gott ist nie mehr als ein Gebet von uns entfernt. Dann kannst du beten. Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich will umkehren von meinen falschen Wegen und ich will mich hinkehren zu dir. Wird du Herr über meinem Leben. Und für die, die das schon gemacht haben, überleg dir, wo bist du am Bauen? Was baust du? Und ich bete, dass Gott euch wird Offenbarung und Erkenntnis schenken und dass er mir wird Offenbarung und Erkenntnis schenken wird.